Der Podcast wird präsentiert von Kultur. Dein Ferienspezialist für Gruppenreisen ganz nach dem Motto «Gemeinsam mehr erleben».
Also ich habe das nächste Jahr jeden Tag fast alle Tränen vergossen, die ich hatte. Ich war vollkommen verzweifelt. Ich habe es kaum abwarten können, in dieser Phase rauszugehen, für mich alleine zu sein, in den Wald zu gehen, wo mich niemand hört und Rotz und Wasser zu heulen.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Manchmal macht einem das Leben einen Strich durch die Rechnung.
Ich bin Martin Diener, bei mir ist Martin Benz. Er war erfolgreicher Prediger, geheiratet und Vater von 3 Kindern. Und dann hat seine Frau auf einmal nicht mehr mitmachen und hat ihn verlassen. Für ihn ist mehr als ein Kartenhaus zusammengefallen. Martin, schön bist du da. Danke, erzählst du uns, wie du das er und vor allem überlebt hast und wo du heute stehst und was durchgeht. Steigen wir ein, dort, wo du Prediger gewesen bist, zu Basel, in einer erfolgreichen Freikirche. Was war das für eine Zeit gewesen?
Wir haben dann die Vineyard-Gemeinde gestartet und haben dann nach Räumlichkeiten gesucht und haben es tatsächlich geschafft, durch einen sehr netten Siegchrist, der damals dort war, dass wir diese Theodoskirche in Basel mieten konnten. Morgens war der reformierte Gottesdienst, am Nachmittag waren wir drin mit unserem Gottesdienst. Und ich fand das eine ganz großartige Mischung, ein moderner Gottesdienst. Wir haben dann in dieser großen Kirche eine Leinwand aufgehängt, sonntags eine Bühne aufgebaut, eine Soundanlage da aufgestellt. Ein moderner Gottesdienst in einer ganz alten Kirche, 500 Jahre alt. Das war eine spannende Mischung und zugleich hat diese Kirche eine enorme Zugänglichkeit geschaffen. Du erwartest einfach nichts Schlimmes in einer Kirche. Wenn du irgendwo im Hinterhof oder im dritten Stock in eine Kirche gehst, denkst du, oh, was läuft da, will ich da wirklich hingehen? Aber in so einer Kirche, wo tagsüber sowieso offen ist, du reingehen kannst, wo bekannt ist in der Stadt, da erwartest du jetzt nicht irgendwie einen ganz komischen Verein da drin.
Aber hat das vielleicht auch ein bisschen spirituelle Note drin gegeben, spezielle?
Ja, ich glaube, wir waren einfach nicht für uns. Wir haben uns nicht verschanzt eben im Hinterhof. Wir sind unter uns. Wir machen einfach für uns Gottesdienst, sondern wir waren von Anfang an auch Kirche für die Stadt. Immer wieder Leute, Besucher im Gottesdienst, kaum einen Gottesdienst ohne Erstbesucher. Und wir haben uns gesagt, wir wollen auch Teil dieser Stadt sein. Wir wollen dieser Stadt dienen. Wir haben dann irgendwann mal gelesen in der Zeitung, dass die Stadtreinigung sich überlegt, das Rheinufer am Wochenende zu sperren, weil es so zugemüllt wurde in den Abenden und Nächten. Und dann haben wir gesagt, wie wär's, wenn wir euch helfen, das Rheinufer zu putzen? Und dann haben wir tatsächlich von der Stadtreinigung den Schlüssel für das Lager bekommen, war gerade neben unserer Kirche. Und dann haben wir erst Gottesdienst gefeiert und dann war der fertig um 7 und dann sind wir um 7 los und haben den zweiten Teil vom Gottesdienst gefeiert, nämlich mit Zangen und Handschuhen und Eimern das Rheinufer zu putzen. Und Leute haben gesagt, hey, also Gottesdienst, das ist in der Kirche, das ist Lobpreis und Singen. Nein, Stadt putzen, das ist auch Gottesdienst. Das ist etwas ganz Spirituelles, weil man etwas Gutes tut, weil man anderen Gutes tut, weil man einen positiven Beitrag leistet. Und dann haben wir angefangen, der Stadt zu helfen, das Rheinufer zu mähen. Und dann wurden wir eingeladen, Kinder im Krankenhaus zu besuchen, die nie besucht werden. Oder wir wurden eingeladen, im Gefängnis Gottesdienste zu machen. Plötzlich ist man Teil des Stadtgeschehens und kann einen positiven Beitrag leisten. Das ist Kirche für mich.
Was haben da für Reaktionen bekommen von jetzt Außenstehenden? Die tun was.
Ja, die fanden das ganz positiv. Wir haben einige Zeit darauf sogar einen Preis der Stadt gewonnen für unser ehrenamtliches Engagement. Und plötzlich ist man einfach nicht nur so eine dubiose Sekte, sondern man ist ein wichtiger Beitrag für diese Stadt. Und dann haben wir angefangen, den Armen zu dienen, so nenne ich das. Wir haben wahrgenommen, in unserer Kirche hat es Menschen, die können sich am Ende des Monats keine Lebensmittel mehr leisten. Und dann haben wir einfach Lebensmittel, haltbare Lebensmittel mit in den Gottesdienst gebracht, haben den Sack mit dem Heiland drin, den Heilandsack, haben wir zu ihnen nach Hause gebracht. Und dann ist das so gewachsen, dass die Vineyard heute immer jede Woche 400 Familien mit im Jahr 200 Tonnen Lebensmitteln versorgt. Also das ist ein Riesenzweig geworden, geboren aus dieser Idee, wir wollen der Stadt Bestes suchen und für unseren Nächsten wirklich da sein und nicht nur in den Kirchenmauern für uns sein.
Können wir noch in deiner Lebensgeschichte ein bisschen weiterführen? Wann hat sich dann der kleine Martin entschieden, ich will Prediger werden? Was ist die Faszination für den Glauben?
Ich bin in einem nicht sehr religiösen Elternhaus aufgewachsen und bin dann über Klassenkameraden in christliche Kreise gekommen, evangelische Kreise, und habe dort den Glauben ganz positiv erlebt. In der Bibel zu lesen, Lieder zu singen, das hat mich begeistert. Und ich war immer schon ein Mensch, der sich interessiert hat für Fragen des Lebens und in die Tiefe gehen. Das wurde dort geboten und dann habe ich mich, ich könnte sagen, in die Bibel verliebt. Mich hat diese Bibel fasziniert. Ich fand es ein spannendes Buch. Ich habe mir dann vorgenommen, die ganz oft durchzulesen und habe mir dann selber Griechisch und Hebräisch lesen beigebracht, um den Urtext lesen zu können. Ich war also echt on fire für diese Bibel, habe mich da drin versenkt, wollte was lernen aus dieser Bibel, wollte Gott besser kennenlernen und habe mir dann irgendwann gesagt, ja, dieses Hobby oder diese Leidenschaft machst du deinem Beruf. Warum soll ich irgendwas studieren? Ich studiere Theologie, ich studiere die Bibel und bin dann nach Basel zum Theologiestudium gekommen.
Und was hat dieses Umfeld gesagt, wo du gesagt hast, ja, ich werde Prediger?
Meine Mama ist relativ früh gestorben, da war ich 14, da war mein Papa noch da und der hat erlebt, wie dieser Glaube mich durch diese schwierige Zeit, Teenagerzeit hindurchgetragen hat. Er ist selber Lehrer, der hat miterlebt, wie man als Teenager auch sein kann. Und mir hat der Glaube ganz viel Stabilität gegeben. Ich glaube, das ist eines der Geheimnisse des Glaubens. Glaube stabilisiert das Leben. Und das spielt erstmal gar keine Rolle, welcher Glaube. Glaube hat eine stabilisierende Wirkung. Und das hat er erlebt bei mir, dass dieser Glaube mich nicht, also dass mein Leben nicht auf irgendeine komische Bahn gekommen ist, dass ich nicht kompensieren musste den Verlust der Mutter, sondern dass ich das über den Glauben positiv verarbeiten konnte. Und deswegen war er ganz dafür, dass ich diesen Weg weiter verfolge. Er hätte auch gern gehabt, dass ich Medizin oder sowas studiere, aber ich habe dann gesagt, nee, ich will Theologie studieren.
Und dann bist du eben Prediger gewesen. Wie bist du gewesen als Kirchenoberhaupt, Kirchenvorstand? Wie bist du da gewesen?
Das müsste sie Leute fragen, deren Pastor ich war. Ich glaube, ich hatte Stärken und hatte Schwächen. Ich glaube, ich bin ein Mensch mit einer Vision. Ich kann ein Bild malen von der Zukunft, das Menschen fasziniert und inspiriert und sage, jawohl, da gehen wir mit und dafür investiere ich gerne meine Zeit oder mein Engagement. Und gleichzeitig habe ich aber auch dadurch manche fixe Idee im Kopf. Also das ist immer die Kehrseite. Menschen mit Vision sind auch Menschen mit klaren Überzeugungen, die wissen, was sie wollen und wissen, was sie nicht wollen. Das macht uns manchmal auch schwierig. Dann kommt jemand und will was anderes und ich sage, das ist ja nett, aber weißt du was, das will ich nicht. Bei mir hat nicht alles Platz, das ist meine Vision. Das gibt Stoßkraft, das gibt Klarheit, aber es hat auch was Ausschließendes. Und daran leide ich manchmal bis heute, dass ich manchmal da ein bisschen rücksichtslos war. Und einige waren dankbar, da ist was gegangen, da hat sich was bewegt, er hat sich nicht verzettelt und jedem recht gemacht. Aber ich bedauere auch, dass ich es vielen nicht recht gemacht habe, die dann vielleicht auf der Strecke geblieben sind. Und wo es vielleicht wichtiger gewesen wäre, dass sich ihr Leben transformiert, als dass sie ins System hineinpassen.
Aber du kannst ja eh nie allen richtig machen. Das wäre dann wieder eine Entschuldigung oder dein Härte. Prediger da, sie ja, schön geredet, oder?
Ja, du hast völlig recht. In der Kirche, wo keine klare Vision ist, leiden die Leute auch und sind sie auch unzufrieden und verlassen irgendwann auch die Gemeinde, weil sie denken, ich habe gar keine Ahnung, wo wir eigentlich hingehen. Wir dümpeln so vor uns hin als Gemeinde. Eben, es hat Vorteile und Nachteile. Sobald man ein öffentlicher Mensch wird, sobald man eine Leitungsfunktion ausübt, muss man in Kauf nehmen, dass man Menschen begeistert und Menschen verletzt. Dass man Menschen mitnimmt und Menschen abhängt. Wenn man das nicht will, dann darf man keine verantwortliche Position übernehmen. Aber ich habe mir gesagt, also ich will mich nicht verstecken, Hauptsache keine Fehler machen. Also ich finde, gerade der Glaube muss ja der Ort sein, wo es uns am leichtesten fallen muss, zu versagen, weil Vergebung gehört zu unserem Kerngeschäft. Wieder aufstehen, der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Also wenn es ein Umfeld gibt, wo Scheitern erlaubt sein muss, dann ist es die Kirche, ist aber leider oft nicht so.
Schauen wir auf deine Familiärsituation zu dieser Zeit. Geheiratet, 3 Kinder. Wie haben die es in der Familie erzählt?
Wenn du mich fragst, ich fand, wir haben es richtig gut gehabt. Es hat funktioniert. Ich habe große Begeisterung für meine Familie gehabt. Ich bin ein großer Familienmensch. Ich habe mich bemüht, viel zu Hause zu sein, mit meiner Frau Ehewochenenden regelmäßig zu machen und habe versucht, unsere Ehe zu pflegen. Also mein Eindruck war, wir sind sehr glücklich verheiratet. Und meine Frau war engagiert in der Gemeinde, die Kinder waren dabei. Also wir galten so als Familie Sonnenschein.
Und dann ist schon mal ein Gewitter gekommen, ein Donnerwetter. Du bist heimgekommen von einer Predigt, von einer externen Predigt. Und auf dem Tisch liegt ein Brief. Ein Abschiedsbrief von deiner Frau. Erzähl, was ist da passiert?
Das war wirklich aus völlig heiterem Himmel. Wir hatten gerade noch ein Ehewochenende. Sie ist am Abend zuvor noch in meinem Arm eingeschlafen. Ich bin morgens aus dem Haus. Sie meint noch bis nachher, ich habe da einen Kuchen gebacken. Und dann stand kein Kuchen auf dem Tisch, sondern ein Brief, in dem sie mir mitgeteilt hat, dass sie mit einem anderen Mann zusammen ist, eine eigene Wohnung gemietet, mich verlassen hat und nie mehr zurückkommt. Hat die Kinder mitgenommen und weg war sie. Und das war der schlimmste, tragischste Zerbruch meines Lebens. Da ist meine ganze Welt in einem Moment zusammengestürzt. Das ist wie ein Albtraum, aus dem du aber nicht mehr aufwachst.
Was hast du da gemacht? Also, bist du in Schockstarre in der Küche reingestanden?
Ja, genau, Schockstarre in der Küche. Und ich wusste gar nicht, ich habe sie gar nicht erreicht. Ich wusste gar nicht, da gab es noch keine Handys zu der Zeit. Also ich wusste gar nicht, wo anrufen oder wo ist sie denn? Wo ist sie weit weggezogen? Die Kinder waren weg. Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe lange nicht erfahren, wo sie überhaupt wohnt. Und das war also wirklich ganz, ganz furchtbar. Und dann zum Glück kamen die Kinder aber am nächsten Tag wieder zurück und die wollten unbedingt bei beiden sein. Die waren ja genauso geschockt. Niemand wusste etwas. Nicht die Verwandtschaft, nicht ihre beste Freundin, nicht die Eltern. Kein Mensch wusste etwas. Und die Kinder waren genauso überrumpelt, jetzt plötzlich woanders zu wohnen. Und dann haben die entschlossen, wir wechseln jeden Tag. Montags bei mir, dienstags bei der Mama, mittwochs bei mir und so weiter. Und jetzt haben sie ein Jahr durchgezogen, dann haben sie auf wöchentlich gewechselt. Und lange Zeit hat noch meine jüngste Tochter monatlich gewechselt, bis sogar ich wieder verheiratet war und wieder Kinder hatte. Ja, die immer noch bei uns gewohnt im Wechsel. Das war ganz wichtig, die wollten sich nicht zwischen Mama und Papa entscheiden. Wieso denn auch? Da gab es doch gar keinen Grund. Wir haben ja nicht jahrelang gestritten und daheim die Hölle und man ist dann mal froh als Kind, auch mal rauszukommen. Das war ja gar nicht so für dich. Wir haben nicht gestritten daheim. Deswegen war ich auch so überrascht, wenn wir dauernd gestritten hätten, dann hätte ich mir was vorgemacht. Du machst ja was vor, wenn du denkst, es ist harmonisch. Es war harmonisch. Hat aber seine Gründe gehabt, warum eben meine Frau nicht reden konnte und warum sie nicht sagen konnte, was sie wirklich empfindet. Und warum ich dann auch aus allen Wolken gefallen bin.
Du bist aus allen Wolken, Kate. Und woher bist du, Kate?
Also ich würde sagen, das nächste Jahr jeden Tag fast alle Tränen vergossen, die ich hatte. Ich war vollkommen verzweifelt. Ich habe es kaum abwarten können, in dieser Phase rauszugehen, für mich alleine zu sein, in den Wald zu gehen, wo mich niemand hört und Rotz und Wasser zu heulen, aber auch Gott gegenüber, ihn anzuflehen, er möge meine Ehe retten, ihn zu beschimpfen, warum er uns nicht bewahrt hat, meine Unverständnis ihm mitzuteilen, meine tiefen Bedürfnisse mitzuteilen. Also Gott hat alles abbekommen an Emotionen, das war für mich wichtig. So wie ein Blitzableiter, da habe ich alles mal gelandet bei diesem Gott. Und offensichtlich verträgt Gott das ganz gut, wenn er unser Blitzableiter ist, dann darf man alles sagen. So funktionieren ja auch die Psalmen, Gott unser Herz zeigen, das ist Gebet für mich. Einfach Gott unser Herz zeigen, egal was da gerade drin steckt. Das hat mir enorm geholfen, den Knäuel, Gedankenknäuel in meinem Kopf irgendwie zu klären. Und gleichzeitig hat meine Gemeinde einen sehr hilfreichen Prozess definiert, wie ich als Pastor wiederhergestellt werden kann. Und da war für sie ganz wichtig, dass ich meine Seite, meinen Anteil am Zerbruch dieser Ehe anschaue und bin dann über eine lange Zeit, mehrere Jahre in Therapie gegangen, habe bei einem Therapeuten angeklopft und war dann dort jede Woche, zweiwöchentlich, monatlich später und wollte einfach meine Seite so gut wie möglich aufarbeiten. Was meine Frau macht, das kann ich ja nicht beeinflussen, das macht sie, aber ich wollte meine Seite so gut erkennen und aufarbeiten, wie das geht.
Und was ist da rausgekommen? Ich meine, es ist ja auch hart, wenn man einem dann über gewisse eigene Fehler den Spiegel herhebt.
Ja, ich glaube, ich habe manche charakterliche Schwäche wahrgenommen, emotionale Unreife, Lebenslügen identifiziert, falsche Gottesbilder. Ich habe mein Über-Ich als schlimmen inneren Antreiber wahrgenommen. Deswegen bin ich bei so einem Lebensmotto gelandet, erst korrekt, dann gnädig. Ich habe so ein ausgeprägtes Über-Ich, das mir immer sagt, so solltest du eigentlich sein und so hättest du es machen müssen. Und das wäre eigentlich richtig gewesen, immer dieser Konjunktiv, müsstest, solltest. Dieses Über-Ich, das hat mir andauernd gesagt, wie ich zu sein habe. Und ich bin nie bei mir gewesen, sondern immer bei dem anderen, wie ich eigentlich sein sollte. Und dann habe ich das aber auch auf die anderen übertragen. Auch du solltest so sein und auch mein Kind sollte so sein, meine Ehefrau sollte so sein. Also ich bin ein großer Anspruchsteller gewesen, ein Zuchtmeister. Und meine Frau war das überhaupt nicht. Ich war ganz stark in dieser Zuchtmeisterrolle. Die Kinder müssen gut gedeihen und die müssen Regeln verstehen und Werte mitbekommen. Und meine Frau hätte viel mehr Spielraum gelassen. Und da haben wir uns wenig gefunden. Aber ich war so dominant in dieser Zuchtmeisterrolle, dass sie das völlig überfordert hat und hat offensichtlich ein paar Mal versucht, mir das mitzuteilen. Und ich habe dann offensichtlich, ich habe da gar keine wirkliche Erinnerung dran, aber offensichtlich so vehement reagiert im Sinne von, beschädige nicht das Idealbild, das ich hier habe. Ich möchte gar nicht hören, wie dir es geht. Ich will, dass dir es gut geht. Und was anderes möchte ich gar nicht hören. Das habe ich irgendwie nonverbal vermittelt, dass sie das einmal versucht hat, ein paar Mal versucht hat, gemerkt hat, ich komme da gar nicht durch. Der will es gar nicht hören. Und dann aufgegeben hat. Und dann bleibt am Ende nur noch die Chance zu fliehen, weil du kommst nicht durch. Und solche finsteren Seiten von mir musste ich ins Auge sehen. Und das hat natürlich nicht nur Auswirkungen auf eine Ehe, das hat Auswirkungen auf die Kinder, hat am Ende auch Auswirkungen auf die Menschen, die man führt in der Gemeinde. Also ich stand schon vor einem Trümmerhaufen meines Lebens und meines Charakters.
Wie du das dann aufgeschafft hast, über das reden wir später. Ich möchte jetzt sehr schnell das Fass Gemeinde auftun. Du hast gesagt, du bist einer gewesen, der viel gefordert hat, also vielleicht auch viel mit dem Mai-Mai Zeigefinger predigt hat und dann der zieht den Schuh voll raus. Wie schlimm war das gewesen, der Reputationsverlust? Da vorne, der ist ja doch kein Dreck besser als mir.
Ja, da sprichst du was ganz Wesentliches an. In vielen Gemeinden herrscht ja dieser Narrativ, ein Pastor kann nur hier leiten, wenn er seinem eigenen Haus gut vorsteht. Das steht ja auch in der Bibel zweimal. Und das führt oft dazu, dass man dann Pastoren, wenn sie scheitern, egal wie das Scheitern aussieht, dann sagt, du kannst nicht mehr Pastor sein, du verlierst hier deine Stelle, du musst gehen. Wir brauchen jemanden, der unser Vorbild ist. Und ich habe lange Zeit auch so funktioniert, ich habe meine geistliche Autorität, die Berechtigung, andere zu lehren, andere zu leiten, daraus gezogen, dass ich eine weiße Weste habe, ein gelungenes Leben, ein Vorbild bin. Und wenn das zerbricht, zerbricht ja einerseits die eigene Berechtigung, das noch zu sein. Kann ich es von mir überhaupt noch verantworten, dass ich hier noch ein Pastor bin? Aber man verliert es auch von den Leuten, die sagen, ja, der ist ja kein Vorbild mehr. Guck mal, doch, dessen Leben an. Ich will doch jemand aufschauen. Ich will doch, dass meine Kinder eine funktionierende Pastorenfamilie miterleben und so weiter. Und jetzt habe ich das große, große Glück gehabt, dass meine Gemeinde nicht so reagiert hat, sondern die waren barmherzig mit mir. Und die haben gesagt, eben, wir definieren Schritte, wie du wiederhergestellt wirst, aber du musst jetzt diese Gemeinde nicht verlassen, du musst nicht aufhören, unser Pastor zu sein, aber du musst deine Seite anschauen. Ich habe also enorm viel Barmherzigkeit erlebt. Also mein Motto, erst korrekt, dann gnädig. Ich habe das Gegenteil erlebt. Die waren erst gnädig mit mir. Und dann war es ihnen schon wichtig, dass ich was korrigiere in meinem Leben. Aber die Reihenfolge war eine ganz andere. Und das hat in mir wie etwas auf den Kopf gestellt. Ich war bis dahin wirklich so eben dieser erst korrekt. Barmherzigkeit spielte nicht die wesentliche Rolle. Für mich war Funktionalität, Erfolg, dass es klappt, dass es Ziele erreicht, viel wichtiger. Und plötzlich war das Thema Barmherzigkeit da. Und dann haben wir eben angefangen, den Armen zu dienen und der Stadt zu dienen, wenn wir gemerkt haben, es geht nicht nur darum, irgendwie ein geistliches Programm auf die Beine zu stellen, sondern diese Nahbarkeit, diese Zugewandtheit, diese Nächstenliebe zum Ausdruck zu bringen.
Aber du hast ja dir quasi dann auch wie selber müssen, gnädig sein. Also wenn du den Anspruch auch an dich gehabt hast, dass der Gemeindevorsteher ein Vorbild ist, dann hast ja du für dich auch zuerst wieder müssen, zu dem Loch herausfinden.
Ja, ich musste den Prozess durchmachen. Wer bin ich ohne weiße Weste? Wer bin ich? Was bleibt übrig von mir?
Und auch dir selber müssen sagen, ich kann trotz meiner nicht mehr weißen Weste immer noch Pfarrer sein. Das finde ich noch einen schwierigen Schritt, aber, einen großen Schritt.
Und gleichzeitig war es so eine Befreiung. Überleg doch mal, was für eine Kultur wir geschaffen haben in unseren Kirchen. Mit diesem Motto, dass alle müssen Vorbilder sein, eine weiße Weste haben, erzeugen wir doch nicht bessere Menschen, sondern nur mehr Versteckspiel. Wir erzeugen ein System der Heuchelei, dass wir gar nicht mehr offen und wahrhaftig miteinander umgehen, dass wir Masken tragen, um diesem Image zu entsprechen. Wir müssen doch eine Kultur erzeugen, wo es an diesem Ort, nämlich Kirche, da ist es erlaubt, ehrlich zu sein. Da darfst du wirklich sein, wie du bist. Aber das ist immer nur so ein Slogan von uns. Und wenn wir dann drin sind, dann müssen wir anfangen, ebenfalls Masken zu tragen, weil wir Erwartungen, Rollenbilder erfüllen müssen. Sonst funktioniert das ganze System nicht. Sonst kann man nicht mehr Vorbild sein, dann nicht mehr Leiter sein. Wer leitet denn das Ding dann? Sonst ist hier Chaos. Und wir haben plötzlich ein System geschaffen, wie wir es in der Politik erleben, in Firmen erleben. Es ist oftmals ein Scheindasein. Und wenn du hinten dran schaust, dann merken die Leute, was wirklich los ist. Erleben wir jetzt mit den ganzen Missbrauchsfällen. Außen hui und innen pfui. Das hat Jesus den Pharisäern schon vorgeworfen. Und diese Kultur müssen wir durchbrechen, indem wir radikal ehrlich werden und Ehrlichkeit nicht immer zur Diskreditierung führt. Zum Ende der Karriere. Ich finde auch bei den Politikern, wenn ein Politiker einen Fehler macht, ist er sofort weg vom Fenster. Und ich denke, der hat doch jetzt wenigstens was gelernt im Leben. Ich meine, der hat seine Lektion gelernt, jetzt wird er abgesetzt. Der Nächste muss die Lektion erst wieder lernen. Und dann wird er wieder, also das ist wie so Verschwendung von Potenzial und von Learnings.
Wie empfindest du die Leute rundherum jetzt in Kirchen? Sind die überhaupt bereit, um sich in ihre Leben einleuchten zu lassen?
Ja, also vielen gefällt das System auch. Sobald einer anfängt, ehrlich zu werden, müsste ich ja auch ehrlich werden. Will ich aber nicht. Warum will ich es nicht? Weil wir mit so viel Scham behaftet sind. Weil wir eine Schamgesellschaft sind. Und heute mit den sozialen Medien wird das ja noch potenziert, wo sich jeder von seiner besten Seite präsentiert, mit seinen Erfolgen präsentiert. Da kannst du ja entweder nur übertrumpfen oder ablosen dagegen. Also wir sind eine brutale Schamgesellschaft. Und da müsste die Kirche einen Kontrapunkt setzen und sagen, mit einer Scham bist du willkommen, mit einem Versagen, mit einem Scheitern bist du willkommen. Wir sind eine Gesellschaft der Gescheiterten und trotzdem hochgeliebt und hochgeehrt. Und wenn wir das nicht hinkriegen, das einander auszudrücken, dann werden wir das nicht schaffen, dann werden wir diese Menschen eher vertreiben und keine Heimat für die Schamhaften, die wir die Beschämten sein.
Man müsste in der Kirche ein R mehr drin tun, von der Scham zum Charme.
Das wäre schön,
das wäre schön, ja. Das könnte ein Buchtitel werden. Von der Schamgesellschaft zur Charmegesellschaft. Gehen wir zurück, wo du gesagt hast, ein Jahr lang, jeden Tag, alle Tränen brüllen. Das drückt mir das Herz ab. Was hast du für verschiedene Phasen durchgemacht? In dieser Zeit?
Also, das hat sicher begonnen mit erstmal nicht wahrhaben wollen, leugnen. Das muss ein Versehen sein. Eben, ich muss meine Frau zur Besinnung bringen.
Oder wo ist die Kamera?
Ja, also, oder meine Frau zur Besinnung, mit ihr reden und sagen, hallo, ich stehe bewusst, was du gerade machst. Das ist eine Sicherung durchgebrannt, gell? Also, das nicht wahrhaben wollen. Und dann merke ich, dass ich mit meiner Frau nicht reden kann. Sie ist nicht gesprächsfähig und gesprächsbereit. Und dann kommt die tiefe, tiefe Verzweiflung. Eben, mein ganzes Leben liegt jetzt in Trümmern. Und irgendwann, und es hat eine Weile gedauert, kommen diese Selbsterhaltungskräfte. Gebe ich mich auf? Gebe ich mich hin in die völlige Verzweiflung, Traurigkeit? Meine Frau hat sie mir später gesagt, hat sich gedacht, ich kenne dich als Stehaufmännchen. Deswegen wirst du das überleben, wenn ich dich verlasse. Dann denke ich, Dankeschön. Aber natürlich hat sie ein Stück weit mich gekannt. Es ist so, irgendwann setzt die Kraft wieder ein, der Selbsterhaltungstrieb, der Wunsch, das Leben wieder zu meistern. Und da habe ich Hilfe gebraucht, zum Beispiel ein paar wenige Menschen, bei denen ich mein Herz ausschütten konnte, wo ich ehrlich werden konnte, wo ich Fragen stellen konnte, die mich reflektiert haben, wo ich sagte, sag mir es auf den Kopf zu, stimmt es, was meine Frau da behauptet, bin ich wirklich so? Und sie sagen, wenn ich ehrlich bin, ja, das ist schon, und dann ist das nochmal hart, aber gleichzeitig tut es auch gut, wenn man merkt, ja stimmt, ich stoche nicht weiter im Trüben, sondern ich bin, glaube ich, auf der richtigen Spur und dann weiß ich auch, wo ich den Hebel ansetzen kann, um mein Leben zu verändern. Und irgendwann blüht Hoffnung wieder auf.
Vielleicht hat man ja auch Freunde, die einem nach dem Maul reden. Und dann, das sind ja dann nicht die, die einem weiterbringen. Man hat ja noch professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Also, ja. Also weißt du, was ich meine? Also eben, es ist ja dann, wenn du sagst, oh, meine Ex-Frau ist so eine Blöde und alle sagen, ja, sie ist eine Blöde, dann steigen ja Kollegen vielfach einfach auch in Refrain ein und heulen mit dir. Also weißt du, das sind ja wirklich dann die richtig guten Freunde, die können sagen, mal Martin, du bist dort und dort schon auch ein bisschen bam, bam, bam.
Ich war eine ganz lange Phase, wollte ich meine Frau zurückgewinnen. Da war es für mich nicht hilfreich, dass jemand über meine Frau schimpft. Für mich war nur der hilfreich, der mir erhellen konnte, was vielleicht mein Anteil ist. Ich wollte, also bei meiner Frau kann ich ja nichts ändern. Was soll ich da machen? Die ist weg. Ich kann nur bei mir was ändern. Und deswegen waren für mich nur die Leute, Gesprächspartner, hilfreich, die mir geholfen haben, was zu verändern. Dann nützt mir der über meine Frau schimpft, jetzt gerade mal gar nichts. Mhm. Und also auch mein Therapeut hat irgendwann gesagt, Herr Benz, jetzt müssen Sie mal aufhören, die Schuld nur bei sich zu suchen. Auch Ihre Frau hat einen Anteil. Sie dürfen auch gerne mal eine Wut auf Ihre Frau bekommen. Das war für mich auch eine wichtige Phase.
Hast du das geschafft?
Ich glaube, ich habe es rational geschafft, emotional nicht wirklich.
Ja, verstehe ich.
Und mir hat dann ungeheuer geholfen, meine Frau loszulassen, das ist wie wenn was stirbt. Also das ist wie ein Sterben. Du hast einen Bund mit diesen Menschen geschlossen und du hast gesagt, wir werden alt miteinander. Das ist ein ganz tiefes Lebensziel. Das ist das Fundament von allem, was dich bisher da angetrieben hat, diese Ehe und diese Familie. Das sterben zu lassen, das ist brutal. Das denkst du überlebst nicht, du denkst, du stirbst mit. Das war für mich emotional das Allerschwierigste. Diesen Moment, da habe ich die meisten Tränen vergossen, wo ich gemerkt habe, ich muss es jetzt sterben lassen.
Wann ist der Moment gekommen, wo du dich wieder auf deutschen Fußball, auf neue Pizza hast können konzentrieren und nicht mehr einfach immer nur die schlimme Geschichte im Kopf gehabt hast? Weißt du, was ich meine? So ein bisschen quasi
Normalität des
Normalität
Lebens
wieder zurückkommen ins Leben. Wie lange ist das gegangen und vor allem wie?
Puh, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich wüsste es gar nicht. Ich kann dir da keinen konkreten Zeitpunkt oder eine Phase nennen. Irgendwann hat sich das Leben wieder normalisiert. Weil am Anfang konnte ich nicht mal Musik hören oder Fernsehen schauen. Da muss nur eine Liebesszene oder ein romantisches Lied, habe ich losgeheult. Und da sind meine Kinder im Auto gesessen und wollten Radio hören. Und ich habe gesagt, können wir es ausmachen, es geht nicht. Also da war ganz vieles nicht normal. Und irgendwann kam das wieder. Ich kann dir nicht sagen, was da geholfen hat und wann das wieder kam.
Also
ich
der glaube, Klassiker, es ist Gras drüber gewachsen?
Ja.
Oder es ist eine andere Sonne aufgegangen über dieser Geschichte? Oder was man dafür mit
das ich glaube, man nennt das in der Psychologie auch oftmals die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Die Seele kämpft sich wieder nach vorne. Die Seele muss wieder Luft holen. Und in dem Moment findet eine gewisse Normalisierung des Lebens statt. Plötzlich kann man sich wieder auf Dinge einlassen. Man gewinnt einen gewissen Abstand. Du sagst, Gras drüber wachsen. Es gerät ein bisschen in den Hintergrund. Aber das hat lang gedauert, bis es nur noch ein Hintergrundrauschen war. Das war lange Zeit auch präsent.
Ferien mit Sinn und Gemeinschaft. Mit Kultur erlebst du unvergessliche Gruppenreisen, wo Glauben und Abenteuer zusammenkommen. Zusammen neue Orte entdecken, wertvolle Gespräche führen und den Glauben im Alltag leben. Das ist unser Herzschlag. Ob zu Europa oder weltweit, unsere Reisen erweitern deine Freundschaften und auch deinen Horizont. Jetzt mehr erfahren und deine nächste Reise buchen auf mehrerleben.ch. Kultur. Gemeinsam mehr erleben.
Gibt es heute vielleicht sogar noch Tage, wo du mit dir allein irgendwo im Wald am Spazieren bist und sagst, hätten wir doch, ich wäre viel glücklicher, wenn. Also weißt du, so hätte, die Momente, gibt es die auch heute noch? X Jahre nach dem Zerbruch?
Nein, also das ist mir auch wichtig. Ich unterscheide zwischen Bedauern und Bereuen. Also man kann nicht weiterleben gesund, wenn man zu vieles bereut. Da muss man Sachen in Ordnung bringen, korrigieren. Aber ich kann Dinge bedauern. Und es ist mehr so ein emotionaler Flashback. Und den habe ich gegenüber manchen dramatischen Erfahrungen. Eben, ich kann heute auch noch manchmal, obwohl ich jetzt 57 bin, mit 14 meine Mama verloren. Es gibt heute Momente, wo ich einen Film anschaue, es braucht meistens so einen emotionalen Trigger. Und da kann ich heute noch weinen über den Verlust meiner Mutter. Das passiert mir. Und ich kann weinen über den Zerbruch meiner Ehe. Aber nicht im Sinne von, ich bereue alles und wäre es nur alles gekommen, das wäre ja auch unfair meinen Kindern gegenüber. Dann würde ich ja ihre Existenz bereuen. Das bejahe ich zutiefst, dass es sie gibt und dass mein Leben so gelaufen ist. Aber ich bedauere den Schmerz, den ich zugefügt habe. Ich bedauere das Chaos, das ich angerichtet habe. Ich bedauere, dass ich nicht besser machen konnte. Dieses Bedauern hat noch was Motivierendes an sich. Bereuen ist eher destruktiv. Es ist so ein sich suhlen in der Vergangenheit und in sich selber schlecht machen. Das Bedauern hat immer auch für mich noch was Hoffnungsvolles an sich. Es geht auch noch anders. Ich habe was gelernt und jetzt will ich es besser machen.
Vielleicht noch das Wort zu den Kindern. Also, das sind immer die, die neben den Hauptdarstellern natürlich Mami und Papi auch ganz fest darunter leiden. Jetzt so im Rückblick, würdest du etwas anderes machen? Also hast du das gesagt, Montag bei mir, Dienstag bei der Frau, also ihr seid beide noch in eurer älteren Vater- und Mutterrolle gewesen, was wichtig ist für dich als Vater, aber auch für die Kinder selber. Gibt es irgendwas, eben, es ist blöd, wenn man einmal zurückschaut und sagt, oh, hätte ich doch.
Ja, hätte nachher doch kann man alles besser
machen. Ja, klar, nach dem Krieg ist jeder ein Offizier, aber vielleicht gleich so ein bisschen sagen, dort noch vielleicht einmal mehr mit den Kindern reden, sie einmal hernehmen oder irgendwie. Gibt es jetzt in der Schlussbilanz?
Ich würde heute sagen, ich wünschte mir, ich hätte mich an mancher Stelle emotional mehr im Griff gehabt und weniger vor ihnen meine Verzweiflung gezeigt. Das ist leicht gesagt, wenn man so zutiefst verzweifelt ist, dann kann man das nicht immer verbergen. Im Nachhinein denke ich, ich habe ihnen da auch manches zugemutet.
Wobei, ich könnte mir auch vorstellen, dass das Kind auch geschätzt hat. Weil der Papi haben sie kennt von zu Hause. Sie haben den Papi kennt auch von der Kirche. Wo bam, zack, zack, er hat es im Griff, er weiss, was durchgeht. Er sagt,
der Starke.
Also so, der Starke. Und wenn der dann einmal brüllen kann, ist vielleicht auch eher positiv auch bei den Kindern?
Das mag sein, ja. Es schafft vielleicht auch eine neue Zugänglichkeit den Kindern gegenüber. Insofern gibt es da sicher ein paar Punkte, aber insgesamt würde ich immer sagen, die Kinder nicht instrumentalisieren, keinesfalls um sag der Mama und sag deiner Mutter oder so irgendetwas, sondern wenn du was der Mutter zu sagen hast, dann sag sie direkt und nicht über die Kinder. Und die Kinder eben nicht auf seine Seite ziehen. Ich will die auf meine Seite, das passiert ja heute so oft, ich instrumentalisiere die Kinder, dass ich sie haben kann, dass ich sie erziehen darf. Und beim Vater sind sie ganz schlecht aufgehoben. Es mag Situationen geben, wo wirklich ein Elternteil missbräuchlich ist, aber normalerweise werden die Kinder dann immer und immer wieder traumatisiert und zu Opfern gemacht, wenn man versucht, sie auf eine Seite zu ziehen, sondern den Kindern gegenüber immer an einem Strick weiterziehen. Also Kinder merken das sofort, wie man die Eltern ausspielen kann. Bei Mama, bei Papa darf ich aber.
Ich finde mir Bildschirmzeit.
Naja, genau. Und sie sagen, nee, da muss man im Gespräch bleiben, dass man mit den Kindern weiterhin eine einheitliche Erziehung fährt und nicht durch möglichst Papa Sunnyboy sie auf seine Seite ziehen. Bei Papa dürfen wir aber alles. Ich möchte aber lieber beim Papa sein. Ich möchte lieber beim Papa übernachten. Das finde ich ganz fies dem anderen gegenüber.
Lass uns nochmal zurückgehen zu dem Zerbruch. Du hast gesagt, in dieser Zeit bist du viel in der Ruhe, bist viel gelaufen im Wald. Was hast du erlebt? Was hast du gemacht?
Das sind unterschiedliche Komponenten. Das eine ist, ich habe sozusagen Selbstgespräche geführt. Ich habe versucht zu formulieren, was an Gedankenwirrwarr in meinem Kopf war. Ich habe mit meiner Frau gesprochen, zu der ich keinen Zugang hatte, mit der konnte ich nicht reden. Also habe ich wie mit ihr gesprochen, Argumente gebracht oder versucht, sie zu verstehen. Also solche innerlichen Dialoge haben da stattgefunden.
Also ihre Antwort hast du dann auch du gegeben?
Versucht, ja. Was würde sie sagen? Was würde sie denken? Ja. Und das war eine Komponente. Viel nachgedacht, also es war auch Reflexionszeit. Ich war da beim Therapeuten und ich habe irgendwie was erkannt und jetzt muss man einfach reflektieren darüber. Man kann nicht sofort in den Alltag übergehen. Wo ist denn der Spielraum, um etwas zu reflektieren? Das haben heute viele Leute gar nicht mehr. Man hat vielleicht noch einen interessanten Gedanken, aber der wird dann nicht reflektiert. Dann ist er ganz schnell wieder hinten im Gehirn und dann fällt er hinten runter. Also Reflexionszeit war ganz wichtig. Das würde ich heute jedem wünschen. Hast du genug Reflexionszeit in deinem Leben? Und das Dritte war, einfach Zeit mit Gott im Gespräch zu sein, was ich vorhin schon mal angedeutet habe. Ihm alles sagen, was dich beschäftigt, deine Wünsche, deine Traurigkeit, deine Hoffnungslosigkeit, ihm alles zum Ausdruck bringen und sich zu ihm fliehen, zu ihm bergen in der Verzweiflung und ihn bitten, dass er eingreift, was auch immer. Und vielleicht war da auch manch unrealistisches Gebet dabei. Rette meine Ehe, bring meine Frau nächstes Wochenende zurück, wie auch immer. Aber das sind so diese Hoffnungsmomente, wo man auch diese Herzenswünsche ausdrücken darf.
Wie hast du ganz konkret Trost erlebt von Gott?
Also, wenn ich aus dem Wald zurückkam und so eine Selbsterkenntnis gewonnen habe, dann hat das was Trostvolles an sich gehabt, im Sinne von hoffnungsvoll. Ich habe wieder einen Puzzlestein gefunden in das ganze Chaos hinein, was da passiert ist. Oder die Hoffnung, ich entlarve mich, und ich habe jetzt wie einen Ansatzpunkt, wie ich mich anders verhalten kann, anders denken kann. Ich habe eine Lebenslüge entlarvt. Und das hat auch was Trostvolles. Da ist etwas Toxisches oder etwas Zerstörerisches aus meinem Leben ans Licht gekommen. Das hat seine Macht dadurch ein Stück weit verloren. Das sind so Trostmomente. Aber auch die Hoffnung, dass es wieder gut kommt. Und ich kann nicht definieren, was gut ist. Aber diese Hoffnung, wird mein Mentor, ein Freund gesagt, Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Das konnte ich lang zwar hören, aber nicht verstehen, nicht glauben. Und irgendwann ist dieser Satz vom Kopf ins Herzen, ich konnte mehr und mehr glauben, Gott kann aus meinen Trümmern doch wieder etwas Kostbares, etwas Wertvolles machen. Das soll kein billiger Trost sein, wie oh, die schlimmste Katastrophe, ich habe von Gott gewollt. Das meine ich nicht. Ich glaube nicht, dass Gott es gewollt hat alles. Aber Gott hat die Fähigkeit, aus unseren Sackgassen einen Durchbruch zu machen, aus unseren Trümmern doch am Ende etwas Wertvolles draus werden zu lassen. Diese Hoffnung habe ich bis heute. Und habe es auch so erlebt.
Hat sie denn einen Waldspaziergang einmal gegeben, dass du geschumpfen hast mit Gott?
Ja, das war sehr üblich. Was Gott sich von mir anhören musste. Und da bete ich jeden Tag für unsere Ehe, seit Jahren, für meine Kinder, um Bewahrung. Und dann passiert sowas. Da habe ich gesagt, Gott, was bringt's überhaupt noch zu beten? Ich meine, das ist doch wie, also sarkastischer geht's gar nicht, mich jeden Tag für etwas beten zu lassen. Und wenn es dann darum geht, dann zerbricht diese Ehe. Also was? Ich habe mich gefragt, was nützt es überhaupt noch zu beten? Also wenn so intensives Beten nichts nützt, was nützt es dann für irgendjemand noch nach dem Gottesdienst ein Gebet zu sprechen oder für irgendetwas ein Stoßgebet zu sagen? Das kann ich ja gerade ganz bleiben lassen.
Darf man dann schimpfen mit Gott?
Ja, finde ich absolut. Eben, wenn Gebet heißt, Gott mein Herz zeigen, dann gehört das auch dazu. Alle Emotionen sind erlaubt bei Gott, weil die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Deswegen ist der Ort, wo ich am allerwahrsten, wahrhaftigsten sein darf, muss Gott sein. Wenn Gott sagt, halt, das geht aber zu weit, das möchte ich jetzt nicht hören, dann ist ja schon beim Allerhöchsten ist dann schon eine Zensur und dann setzt sich Zensur überall fort. Bei Gott, Gott ist unzensiert. Gott liebt unzensiert. Er liebt mich, egal wie ich gerade drauf bin. Gott sagt nicht, erst wenn du anständig mit mir redest, erst wenn du wieder vernünftig denkst, kann ich dich lieben. Das ist erst korrekt, dann gnädig. Bei Gott ist genau andersrum. Gott hat uns schon geliebt, als wir noch Sünder waren. Gottes Liebe ist Feindesliebe. Deswegen kann Gott mich lieben, und zwar absolut lieben, auch wenn ich mich verhalte wie sein Feind.
Und doch bist du als Mann Gottes quasi bei ihm auf der Lohnliste gewesen. Das hat es ja noch ein bisschen schlimmer gemacht für dich. Nicht, dass du ein Mann Gottes bist, du 24-7 bist du für ihn im Einsatz und dann lässt er dich so hängen. Geht doch nicht, oder?
So könnte man das sehen, aber weißt du, für mich war das auch eine Phase, wo meine persönliche Gottesbeziehung plötzlich relevant wurde. Oftmals als Pastor hat man schon irgendwie eine persönliche Gottesbeziehung, aber man ist vor allem der über diese Gottesbeziehung redet, der sie anderen beibringt, der darüber predigt. Ich weiß alles über die Gottesbeziehung. Ich habe aus der Kirchengeschichte bis heute mit schöpfungstheologisch und erlösungstheologisch, was weiß ich alles, kann ich dir sagen, wie diese Gottesbeziehung funktioniert. Aber es ist nur was anderes, wenn sie relevant wird, funktioniert sie auch dann, wenn ich sie nötig habe, in der Krise. Und insofern war das nochmal eine Phase, wo ich gemerkt habe, ja, drüber reden kann man leicht. Habe ich jetzt einen in der Not? In der Krise, verhebt es? Ist dann Gott noch relevant? Bin ich mit ihm im Gespräch? Oder baut sich eine riesige Distanz auf? Merke ich, dass da keine Substanz da ist? War für mich ganz wichtig. Da spürt man, was an der Gottesbeziehung wirklich dran ist, wie tragfähig sie ist.
Hast du auch gewisse Glaubenssätze müssen ändern? Dekonstruktion, Sachen, die du bam, so gesehen hast, aus dieser Krise auf einmal anders gewesen. Was ist das gewesen?
Mein Bibelverständnis hat sich verändert. Ich habe gemerkt, dass ich die Bibel zum ganzen Teil falsch gelesen habe. Ich habe sie wie ein Regelbuch verstanden, wie ein Kausalitäten. Ich bin zum Beispiel groß geworden mit der Überlegung, eben wenn du richtig betest und richtig glaubst, dann geschieht auch das Richtige. Also so Kausalzusammenhänge, diese Tun-Ergehen-Zusammenhang. Ich bin dann in so Kreise reingekommen, wenn du genug glaubst, wirst du geheilt. Und wenn du nicht geheilt wirst, hast du nicht genug geglaubt oder noch irgendeine Sünde in deinem Leben. Das sind heute für mich krankmachende Systeme, die ich keinesfalls mehr glauben möchte. Das ist so ein Beispiel.
Was ist für dich ein Learning aus dieser Zeit, aus dieser Krisenzeit? Was machst du jetzt heute als Mann, als Papi anders?
Das für mich zentrale, kann fast sagen, das wichtigste Learning ist, ich habe so viel Barmherzigkeit erlebt in dieser Phase, dass ich sage, Kirche muss der barmherzigste Ort der Welt sein. Das darf niemand besser können als wir. Das zweite ist, ich habe gelernt oder gemerkt, dass es einen Frieden gibt, der höher ist als meine Fähigkeit, etwas zu verstehen. Also die Frage nach Gebet, wie funktioniert Gebet, bringt Gebet überhaupt noch etwas? Ich habe da nicht wirklich eine befriedigende Antwort gefunden und trotzdem wieder Frieden gefunden. Für die meisten Menschen ist Frieden, so ein Frieden in der Seele, das Resultat von befriedigenden Antworten. Und wenn diese Antworten ausbleiben, stellt sich auch kein Frieden ein. Da bleibe ich aufgewühlt und verwirrt. Und ich habe gemerkt, Paulus sagt mal, der Friede Gottes ist höher als unsere Vernunft, uns zu verstehen, und er bewahrt meine Seele und mein Herz. Und das habe ich gemerkt, ich habe wieder einen Frieden bekommen, ein tiefes Vertrauen in Gottes Güte, dass mein Leben in seiner Hand ist, obwohl ich auf manche Frage keine befriedigende Antwort gefunden habe. Das ist für mich gerade das Geschenk des Glaubens, des Vertrauens, das ist nichts, wo man sich selber herbeidenken kann, sondern das ist Glaube, das ist ein Geschenk, das Gott mir macht, und das habe ich erlebt und das trägt mich immer wieder. Und ich werde nicht das letzte Mal vor gedanklichen Herausforderungen stehen, wo ich denke, sorry, das checke ich nicht. Dass hier wieder so viele Leute gestorben sind und du nicht eingegriffen hast, Gott, ich check's nicht, ich krieg das nicht zusammen. Und dann hoffe ich auf diesen Frieden, der höher ist als meine Fähigkeit, das jetzt irgendwie einzuordnen. Das ist so ein zweites wichtiges Learning.
Du hast eine neue Frau geheiratet und nochmal zwei Kinder bekommen. Mhm. Erzähl uns über eure neue Familie.
Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, meine jetzige Frau hat mir enorm geholfen, das Alte loslassen zu können. Diesem Über-Ich zu sagen, es ist vorbei und du darfst das loslassen und der Weg steht dir offen in eine neue Zukunft. Da hat sie mir enorm geholfen. Und ich erlebe, dass wir charakterlich, das ist ja so, wenn man da mit 40 nochmal jemand findet, dann weiß man schon genauer, wer man ist, was die eigenen Fähigkeiten und Unfähigkeiten sind, die eigenen Schwächen und die eigenen Stärken. Und dann hoffentlich sucht man sich jemanden, wo da etwas besser passt. Meine erste Frau war ich mit 18 geheiratet. Ich war 18, sie war 19, ich war noch Schüler. Wir waren noch so unfertig in unserer Persönlichkeit, dass man sich dann auch anders entwickelt und in anderen Welten landet. Das ist manchmal, man kann sich auch zusammenentwickeln, aber bei uns ist dann leider nicht so gelaufen. Und heute erlebe ich mit meiner Frau viel mehr Schnittmenge. Und diese Schnittmenge erzeugt einfach ganz viel Wohlwollen. Dort, wo wir eine Schnittmenge haben mit einem Menschen, das ist der Ort, wo Wohlwollen füreinander entsteht. Und je kleiner die Schnittmenge, desto mehr Wohlwollen muss man aufbringen füreinander. Und je größer die Schnittmenge ist, desto mehr Wohlwollen entsteht füreinander. Und da haben wir einfach mehr, als ich das mit meiner ersten Frau hatte. Ist niemandes Schuld. Da hat niemand das falsch gemacht. Wir waren einfach so unterschiedlich. Und das sind so unterschiedlich geworden. Insofern genieße ich das sehr. Was meine Kinder anbetrifft, ist das nochmal ein Riesengeschenk. Es hat mich nochmal eine Überlegung gekostet, ob ich, nachdem meine anderen Kinder schon erwachsen sind, über 20, nochmal anzufangen mit Windeln wechseln und schlaflosen Nächten. Habe ich die Energie noch? Heute bin ich unglaublich dankbar, dass ich da nochmal ein Jahr dazu gefunden habe. Das heißt nicht, dass ich es nicht sehr, sehr anstrengend auch finde zwischendurch. Und manchmal sagt immer so, ja, beim zweiten Mal macht man alles, ich bin mal der bessere Vater. Schön wär's. Ich merke, ich nehme mich natürlich auch mit und meine Schwächen nehme ich auch wieder ins vierte und fünfte Kind mit. Und ertappt mich dabei, dass ich die gleichen Fehler wieder mache, die ich früher gemacht habe. Es ist jetzt aber ein anderes Setting. Da ist eine andere Frau, die das anders ausgleichen kann, die mich anders darauf ansprechen kann, als vielleicht vorher der Fall war. Deswegen haben sie nicht die gleiche Auswirkung. Aber ich bin zwischendurch schon wieder erschrocken, dass ich die genau gleichen Fehler wieder mache, die ich vor 30 Jahren schon mal gemacht habe.
Du hast Bücher geschrieben. Mit dem Titel «Wenn der Glaube nicht mehr passt» und «Wenn der Glaube keine Kraft hat». Glauben, wo kraftlos ist, wo nicht passt, ist ein Teil von deiner Biografie. Was steht in diesen Büchern drin?
Die sind tatsächlich zum einen autobiografisch, weil ich selber gemerkt habe, so wie ich jetzt glaube, kann ich nicht mehr glauben. Das passt nicht mehr. Und im Laufe dieser 30 Jahre Pastorendienst sind mir unzählige Menschen begegnet, die sagen, so kann ich nicht mehr glauben. Das, was mir hier geschehen ist, das, was ich hier erlebt habe, das, was ich hier glauben soll, sorry, das kann ich nicht mehr glauben. Ich bin zu vielen wundervollen, eloquenten, begabten Frauen begegnet, um noch glauben zu können, dass eine Frau nicht lehren und leiten darf, zum Beispiel. Oder ich bin zu vielen wundervollen Menschen begegnet, die voller Liebe sind, voller Erbarmen und Güte, die aber nicht an Gott glauben. Und ich kann die nicht mehr so einfach mit einem Schnipp alle in die Hölle schicken. Menschen erleben solche Überlegungen und sagen, so kann ich nicht mehr glauben, sorry. Und diese Bruchlinien im Glauben, die erleben ganz viele Menschen. Und in dem Buch gehe ich genau darauf ein, ja, wenn der Glaube nicht mehr passt, was mache ich dann? Und die Idee ist, wie ein Umzugshelfer zu sein. Bei einem Umzug überlegt man sich, was nehme ich mit, weil es kostbar, wertvoll ist, was muss ich entsorgen, weil es einfach Mist ist und was muss ich mir neu anschaffen. Und das habe ich übertragen auf den Glauben und überlegt, welche Glaubensüberzeugungen sind kostbar, tragfähig, wertvoll und gesund, die nehme ich mit auf meiner Glaubensreise. Aber welche sind toxisch, welche sind zutiefst krankmachend, welche machen uns Angst und machen unser Herz klein und hart, die gehören entsorgt. Also da sind ganz wichtige Korrekturen nötig und in meinem Buch schreibe ich ganz viel über das Wesen der Liebe Gottes, wie das, die Liebe, wie das Zentrale ist, auch in der Botschaft Jesu, wie Jesus die ganze Bibel zusammenfassen kann in dem einen Liebesgebot. Das ist es, was. Mehr will die Bibel gar nicht sagen, kann Jesus schildern in der goldenen Regel. Also tu, was du willst, dass man dir tut, das tue auch allen anderen und so weiter. Und viele Themen greife ich da auf, wo für Leute Stolpersteine in ihrem Glauben sind oder wo sie auch sagen, so kann ich es eben auch nicht mehr glauben, aber wie glaube ich denn dann? Wie soll ich denn dann glauben? Und da versucht das Buch Antworten zu geben, ja, so könnte man eben auch noch glauben, ohne vom Glauben wegzukommen. Ich möchte euch nicht vom Glauben wegführen, sondern wegführen von einem krankmachenden Glauben, wie ihr Glaube nie gedacht war, hin zu einem anderen Gottesbild, Glaubensbild, Bibelverständnis, das wieder befreit und das wieder das Leben zum Blühen bringt.
Also absolut Mutmacher. Das kommt, glaube ich, auch in deinen Podcast raus. Was hat sie denn? Movecast heißt der?
Genau, Movecast von Move, Bewegung. Also der, was der alles Podcast, der etwas bewegen möchte. Ich möchte eben Leuten helfen, die solche Glaubenszweifel haben, Glaubensfragen haben, die sagen, da stoße ich an, das verstehe ich nicht oder so kann ich das eben nicht mehr lesen in der Bibel, nicht mehr sehen in der Bibel. Ja, wie denn dann? Und im Buch kann ich halt mal was machen, 200 Seiten und im Podcast greife ich einfach immer wieder ein neues Thema auf und sage, okay, was ist denn, wenn mir Gott in der Bibel fremd wird, wegen solchen Texten? Oder was ist, wenn ich eine ganz andere moralische Sichtweise entwickle auf bestimmte Themen? Ja, wie gehe ich denn damit jetzt um? Und da versuche ich Menschen mitzunehmen auf meine eigene Glaubensreise. Wie erlebe ich das denn dann? Wie gehe ich damit um? Und so sind jetzt über 190 Folgen entstanden, wo ich versuche, Menschen in einem kurzen 20-minütigen Podcast mitzunehmen auf diese Glaubensbewegung.
Und jetzt hast du noch ganz einen anderen, in Anführungszeichen, wilden Podcast mit deiner Ex-Frau. Wie ist der gewesen?
Also ich habe mir irgendwann gesagt, eigentlich würde ich gern diese Zerbruchsgeschichte, diese Erfahrung, die ich gemacht habe mit Ehe, Erziehung, Scheitern, Wiederherstellung, möchte ich irgendwie aufgreifen und nochmal fruchtbar werden lassen. Deswegen die Idee, ich mache neben einem Movecast einen Lovecast, wo ich über Liebe, Beziehungen und Sexualität spreche. Und da habe ich verschiedene Gäste. Und nun ist Folgendes passiert. Letztes Jahr dachte ich mir, meine Frau und ich, also meine erste Frau, sind so versöhnt miteinander. Da müssen wir eigentlich mal drüber sprechen. Und ich habe das nur so gedacht und eine Woche später ruft mich meine Ex-Frau an und sagt, ohne dass ich was wusste, du, wir sind so versöhnt miteinander. Wollen wir jetzt zusammen einen Podcast machen? Und jetzt haben wir hier gerade Mitte November unseren ersten Podcast miteinander aufgenommen. Es kommt bald eine zweite Aufnahme, wo wir einfach diese Geschichten noch miteinander durcharbeiten. Was haben wir eigentlich gelernt daraus? Was hat unsere Ehe zum Scheitern gebracht? Und was hat uns geholfen, uns zu versöhnen und nicht in so einer inneren Distanz und auch vielleicht inneren Anklage stecken zu bleiben?
Und was hat es gemacht mit dir?
Also wir waren beide sehr aufgeregt vor der ersten Aufnahme. Wir haben schon natürlich seither uns oft getroffen, mehr bei Festen, bei Feiern. Ich finde ja, deswegen ist mir auch Versöhnung so wichtig. Ich weiß, dass es nicht immer gelingen kann. Es braucht auch immer zwei dazu. Aber Kinder werden, wenn Eltern sich nicht versöhnen, auch immer wieder zu Opfern. Man weiß nicht, wen lade ich ein zur Abi-Feier, wen lade ich ein zur Hochzeit und zum 20. Geburtstag. Mama und Papa kann ja nicht miteinander einladen. Da werden Kinder immer wieder zu Opfern gemacht. Deswegen finde ich es so wichtig, wenn es gelingt, sich zu versöhnen, da kann man sicher auch was beitragen, dass es gelingt. Und da waren wir jetzt aufgeregt. Wir haben über vieles auch schon gesprochen und über manches haben wir auch noch nicht gesprochen. Wir sind jetzt seit 16 Jahren, glaube ich, geschieden. Ich war also aufgeregt, wie wenn sie mir nochmal sagt, warum bist du damals geflohen? Was hat dich wirklich vertrieben, das nochmal zu hören? Und dann war ich aber sehr erfreut darüber, erstens, wie sehr reflektiert meine erste Frau ist und ich so aus manchem, was sie gesagt hat, auch mal für mich gesagt, ah, okay, verstehe ich jetzt auch nochmal und ich für mich jetzt auch hilfreich. Also insofern war es eine sehr positive Erfahrung.
Zum Schluss vielleicht nochmal ein Abschlusstipp für Leute, die schwierig unterwegs sind, die im Moment in einem Loch sind, die wirklich auch in diesen Phasen von der Trauer vielleicht sind, nicht Verständnis, Wut, Trauer. Was soll man machen? Was ist dein Abschlusstipp?
Gott ist auf einer Mission. Man nennt das theologisch die Missio Dei, die Mission Gottes. Gott hat ein großes Ziel mit dieser Welt. Egal, ob er das jetzt, er hat verschiedene Begriffe dafür in der Bibel. Der bekannteste ist Reich Gottes. Aber letztlich geht es immer um die eine Mission, das eine Ziel, das Gott mit dieser Welt hat. Und das ist, wenn ich es in einfachsten Worten sage, nicht hochtheologisch, Gott will das Leben zum Blühen bringen. So fängt die Geschichte der Menschheit an, so endet sie. Gott will das Leben zum Blühen bringen. Und wenn du auch noch so im Loch deines Lebens sitzt, da gibt es einen Gott, der hat ein großes Ziel. Der will dein Leben, egal wie verschissen es gerade ist, zum Blühen bringen. Er will das Leben unserer Ehen zum Blühen bringen. Er will unsere Kinder zum Blühen bringen, unser Schulsystem zum Blühen bringen, unsere Schöpfung wieder zum Blühen bringen, unsere Politik zum Blühen bringen, die Armen zum Blühen bringen, die Vergessenen zum Blühen bringen, die Zerbrochenen wieder zum Blühen bringen. Das ist seine Mission. Gott will das Leben zum Blühen bringen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Er will nicht die Welt vernichten. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Gott will diese Welt zum Blühen bringen durch alle Möglichkeiten, die er hat. Und alle Menschen, die mithelfen, das Leben zum Blühen zu bringen, sind erstmal meine Verbündeten. Und wenn du im Loch sitzt, dann denk an diesen Gott. Du weißt nicht wie, du weißt nicht wann, du weißt nicht, wie er das machen kann, aber dieser Gott will auch dein Leben wieder zum Blühen bringen. Das habe ich erlebt. Ich fühle mich heute wieder Teil von diesem blühenden Leben und habe zwischendurch auch gedacht, kannst du vergessen, ich bin verwelkt, das wird nie mehr blühen hier, diese Pflanze, die ist vertrocknet. Gott kann aus Trümmern Paläste bauen. Gott will das Leben zum Blühen bringen.
Martin Benz, danke vielmals für alles und alles Gute. Merci.
Vielen Dank.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Info in den Shownotes und auf erfmedien.ch/podcasts.